Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.
Hallo, mein Name ist Christian Gies. Schön, dass Sie unseren BAD-Podcast wieder eingeschaltet haben. Heute ist unser Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Wir sprechen über Ursachen, Täterprofile und Therapien. Zu Gast ist heute Bernd Priebe. Sie sind Theologe, Sexualpädagoge, deliktorientierter Tätertherapeut bei Wendepunkt e.V., eine Einrichtung, die sich für einen gewaltpräventiven Umgang miteinander engagiert. Ja, Herr Priebe, schön, dass Sie heute zu Gast sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Priebe, erzählen Sie mir erstmal ganz kurz. Sie sind ja, wie gesagt, Theologe, Sexualpädagoge und deliktorientierter Tätertherapeut. Wie passt das in diesem Kontext der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz?
Ich glaube, das ist erstmal relativ egal, die Profession so. Das ist eher Zufall. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir im Team gucke, dann bin ich da eher das schwarze Schaf. Wir sind zwar sehr multiprofessionell aufgestellt, aber es sind hauptsächlich PsychologInnen, PädagogInnen und Kriminologinnen, mit denen wir arbeiten bei uns im Team.
Was motiviert Sie denn gerade bei diesem Thema der sexuellen Belästigung, dieses Thema, ja, ich sag mal salopp, zu beackern?
Naja, das Feld ist ja größer, sexuelle Belästigung, und das ist ein Teil der Arbeit, die wir machen. Tatsächlich bin ich persönlich auf diese Arbeit eher gekommen über die Auseinandersetzung mit Konstruktion von Männlichkeiten. Und tatsächlich auch über die Feststellung, dass gerade so diese Thematik Männer, die sexuell übergriffig werden, die sexuell belästigend sind, dass das ein relativ, wie Sie sagen, unbearbeitetes Feld ist und dass es da eine ganze Menge zu tun gibt.
Woran liegt das denn heute in der heutigen Zeit, dass dieses Thema offensichtlich irgendwie immer noch so ein gewisses Tabu darstellt?
Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Gründe dafür. Häufig, denke ich, hat es was mit einer bestimmten Kultur zu tun, dass gar nicht so offensichtlich ist, dass es, wenn wir jetzt über sexuelle Belästigung zum Beispiel in Betrieben sprechen, dass es gar nicht so bewusst ist, dass sowas passiert, jedenfalls nicht auf einer wirklich deutlich benannten Ebene bewusst. Wobei ich schon glaube, dass die meisten Männer auch eine Ahnung davon haben, was okay ist und was nicht okay ist, weil sie das in anderen Kontexten vielleicht auch hinkriegen. Und eine andere Ebene ist natürlich schon auch so ein gesellschaftlicher Hintergrund, vor dem wir uns bewegen. So die Veränderung, die es gegeben hat durch zum Beispiel die feministische Bewegung der 70er, 80er Jahre, und was da dran an Veränderungen folgend noch stattgefunden hat, das ist ja alles noch relativ neu. Und viele Männer, einige Männer sind, glaube ich, in so einem Kontext erstmal von ihrer traditionellen Position her verunsichert und reagieren dementsprechend. Und was immer gut geht, ist auf so einer Ebene von Abwertung zu reagieren. Also das ist was bekannt ist, gut funktioniert, scheinbar zumindest. Und das wird dann zum Teil genutzt.
Noch mal eine konkrete Nachfrage, Herr Priebe. Sie haben ja vorhin gesagt, eigentlich sind sich die meisten Männer dessen bewusst, was okay ist und was nicht mehr okay ist. Hm. Können Sie mal Beispiele dafür aus der Praxis nennen, was okay ist? Vielleicht an Sprüchen, Pfiffen, wie auch immer, Blicken vielleicht sogar. Vielleicht geht auch das Thema der sexuellen Belästigung da schon los mit einem Blick. Was ist nicht mehr okay?
Also ich hatte zum Beispiel letztens ein Beratungsgespräch, da ging es um verbale Übergriffigkeit in betrieblichen Kontext gegenüber einer Freiwilligen, die da gearbeitet hat. Und der Mann, der bei mir in Beratung war, hat immer von dem Mädel gesprochen. Und das Mädel hat dies gesagt, also da hat es geleugnet, dass da irgendwas stattgefunden hat. Und allein schon mit diesem Wording, also mit diesem Begriff Mädel, wird ja eine bestimmte Hierarchie hergestellt. So, ne? Also dem Mädel ist eigentlich nicht zu glauben, das ist nicht ernst zu nehmen. Und das funktioniert, glaube ich, relativ schnell und über viele Ebenen. Andere Zuschreibung gegenüber Frauen wäre zum Beispiel, das ist politisch, glaube ich, sehr beliebt im Moment, so Mutti zu sagen. Also auch so eine Zuordnung von eigentlich, ja, was die jetzt sagt, muss ich das als Mann ernst nehmen, wenn Mutti was sagt oder das Mädel das etwas sagt? So, ich glaube, so läuft über Sprache schon eine ganze Menge und das setzt sich natürlich Schritt für Schritt fort, wenn es in einem Kontext passiert, wo praktisch nicht darauf reagiert wird.
Ja, wie ist dann Ihre Erfahrung, wie setze ich das fort, wenn das schon so in meinem Sprachgebrauch, wenn ich das in meinem Sprachgebrauch also verinnerlicht habe, was sind dann die nächsten Schritte vielleicht?
Ich glaube, es geht, also es gibt eine, die lebt nicht mehr, eine Berliner Psychologin, Frau Rommelsbacher, die hat das Dominanzkultur genannt. Also das Lernen von Hierarchien, wie funktionieren Hierarchien, findet statt ganz früh am Beispiel der Geschlechterverhältnisse. Und das wird dann im späteren Alter umgesetzt. So, ne? Man kennt die Hierarchie zwischen Mann und Frau und dann später agiert man in so einem Kontext. Das heißt allerdings auch, dass nicht immer unbedingt betroffene Frauen sein müssen und übergriffige Männer. Das lässt sich auch verschieben in so einer Dominanzkultur. Aber was halt bekannt ist, ist, so funktioniert das und so kann ich agieren. Und der erste Schritt wäre, um auf Ihre Frage dann nochmal zu kommen, der erste Schritt wäre tatsächlich, auf einer verbalen Ebene übergriffig zu sein. Und dann geht es ja relativ schnell, auch verbal, wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel von eben zurückkomme, wo es irgendwie um so eine vollkommen unangemessene Anbahnung von Rendezvous-Kontakt zwischen einem Menschen, der Ende 30 ist und einer 18-Jährigen oder so, ne? Der nächste Schritt wäre vielleicht tatsächlich irgendwie körperliche Nähe zu suchen, die unangemessen ist. Und so geht es immer weiter. Oder kann es immer weitergehen. Zum Glück geht es nicht immer weiter.
Sie haben ja eben von der Dominanzkultur gesprochen, die so über die Jahre, über die Vergangenheit sich gebildet hat. Kann man jetzt sagen, wenn das so gelernt ist, blöd gesagt, können die Leute dann nichts dafür?
Natürlich können sie was dafür. Das war ja diese Ebene, die ich eben meinte. Den meisten ist das ja schon bewusst. Also zum Beispiel, so ein ganz banales Beispiel, was aber tatsächlich, Catcalling ist da so das Stichwort.
Was
immer
heißt
noch
das?
Catcalling beschreibe ich kurz. Zwei junge Frauen, also zum Beispiel meine Tochter hat mir das letztens auch beschrieben, die gehen an der Baustelle vorbei und es wird hinterher gepfiffen. Also dieses Ansprechen auf der Straße hinterher pfeifen und so weiter, das findet ja tatsächlich immer noch permanent statt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dieser Mann, der das macht, wenn er auf einer Baustelle arbeitet, würde der das auch machen, wenn er mit seiner Frau zum Beispiel, ich weiß nicht, Bonn ist evangelisch oder katholisch, evangelisch eher, ne? Wenn er mit seiner Frau zum Gottesdienst geht, da würde er es nicht machen. Oder wenn er mit seiner Frau oder Partnerin oder wie auch immer zu irgendeiner Festivität geht, da wird er es wahrscheinlich erstmal nicht machen. Es kommt also auf bestimmte Kontexte an.
Was sind denn generell die Ursachen dafür? Warum macht Mann oder Frau, warum machen die das?
Ja, also ich hatte diesen Begriff Dominanzkultur genannt. Ich glaube, das ist, also es geht um Hierarchien, es geht um Macht. Es geht manchmal auch um Unsicherheit, Verunsicherung und Konkurrenz, weil wenn Sie sich zum Beispiel die Zahlen angucken, viele von diesen angezeigten Übergriffigkeiten im betrieblichen Kontext finden auf gleicher hierarchischer Ebene statt. Also da kann es dann zum Beispiel auch um Konkurrenz gehen. Und wenn wir jetzt Männer, die ja hauptsächlich jedenfalls diejenigen sind, die auffällig werden, mit so einer Übergriffigkeit angucken, dann ist das, jetzt kommt wieder so ein Fachwort, schon auch so ein bisschen was wie die patriarchale Dividende, die da abgeschöpft wird. Patriarchale Dividende heißt, ich weiß als Mann, so eine bestimmte Ebene funktioniert immer. Die Ebene von, ich kann mich zum Beispiel über sexistische Sprüche über Frauen hierarchisch hinwegsetzen.
Gibt es denn weitere typische Täterprofile im Arbeitsleben?
Es gibt nicht den typischen Täter oder die typische Täterin. Tatsächlich sind aber natürlich Männer gefährdeter, die ja, vielleicht nicht so geübt darin sind, zu reflektieren über ihr Verhalten, die sowas wie, man spricht da ja von verunsicherter Männlichkeit, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob es sowas tatsächlich gibt. So, ne? Also da streiten sich die Wissenschaftler ja drüber. Aber es gibt offensichtlich eine bestimmte Gruppe von Männern, die mit Veränderungen, die gesellschaftlich stattgefunden haben, vielleicht schwerer umgehen können. Und die sind natürlich auch gefährdeter in so einer Situation, wenn sie denken, warum kriegt denn jetzt die Frau die Position und warum werden die Frauen überall bevorzugt? Stichwort Frauenquote und solche Geschichten so, ohne sich bewusst zu machen, an so einem Punkt jedenfalls konkret bewusst zu machen, dass natürlich es über Jahrzehnte, Jahrhunderte eine Männerquote gegeben hat, von den Männern genau diese Zeit auch die ganze Zeit profitiert haben.
Hm. Gibt es weitere Profile oder sagen Sie, eigentlich ist es, geht es immer nur irgendwo um Macht, Machtspielchen?
Ich glaube tatsächlich, dass im Grunde genommen eigentlich jede und jeder in der Gefahr ist, auf so eine Weise übergriffig zu werden, mal so einen Spruch zu machen. Und dann ist es tatsächlich ja immer die Frage, wie reagiert das Umfeld, wie stark bin ich in der Lage, über mein eigenes Verhalten zu reflektieren. Das wären so Punkte, die dann entscheidend sind. Geht es weiter? Komme ich da irgendwie an eine Grenze und merke, okay, das ist vielleicht gar nicht so toll, was ich hier mache? Oder ist das vielleicht auch ein Kontext, in dem ich das Gefühl habe, okay, das funktioniert ja ganz gut, ich kann das immer weitermachen und das wirkt sich nicht negativ auf meine Stellung hier im Betrieb aus?
Sie haben ja eben von Ihrer Tochter und der Freundin gesprochen, die draußen in der Öffentlichkeit hinterhergepfiffen wurde. Wie hat die reagiert und wie sollte man vielleicht auch im Alltag, im Job wie im Privatleben reagieren, wenn man irgendwo denkt, sexuell belästigt worden zu sein?
Also eigentlich Erschreckende fand ich in dieser Situation, die hat nochmal auch von ihren Freundinnen erzählt, wie häufig das vorkommt. Also dass es wirklich Alltag ist und dass viele junge Frauen, aber auch ältere Frauen im Grunde genommen mit so einem Gefühl rumlaufen, ich lege mir so einen Panzer an und lasse das gar nicht an mich rankommen. Also das war eine Situation, die sie beschrieben hat, in der sie darauf reagiert hat. Ich finde das sehr erschreckend, weil ich das natürlich als alter weißer Mann in so einem Kontext überhaupt gar nicht erlebe. Ganz interessant war eine Nachfrage, die es auf Twitter von einer Frau gab. Da ging es darum, was würdet ihr machen, wenn es eine Nacht lang das andere Geschlecht nicht gäbe? Und Männer haben so geschrieben, mich mit meinen Jungs treffen, trinken gehen und so weiter. Und Frauen haben durchweg auf diese Frage geschrieben, ich würde mit meinen Freunden nachts rausgehen in den Park und keine Angst haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr bezeichnend für so eine Schieflage. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Appell an uns Männer, dass wir uns da tatsächlich auch nochmal anders hinterfragen und uns auch anders verhalten.
Provokante Frage vermutlich, welche Rolle spielt die Kleidung einer Frau oder eines Mannes?
Keine. Reicht Ihnen das als Antwort? Wahrscheinlich nicht.
Sie können es gerne nochmal erläutern.
Ja, also verantwortlich ist nie die betroffene Person. Verantwortlich ist immer der Mensch, der übergriffig wird. Das ist zum Beispiel was wir in der Tätertherapie mit als erstes versuchen zu vermitteln. Es gibt hier keine Ausflucht. Du bist verantwortlich für das, was du gemacht hast. Wenn das auch nicht unbedingt bedeutet, dass du als ganze Person jetzt nur noch als Täter wahrgenommen werden musst. So, ne? Das in der Praxis erleben die das häufig so. Wir versuchen da was anderes dagegen zu setzen. Aber ich glaube, das Entscheidende im Umgang, auch in Betrieben, im Umgang mit sexuellen Grenzverletzungen, mit sexueller Belästigung, ist nicht so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also wenn jemand sagt, ich bin betroffen durch irgendeine Art von Grenzverletzung, Belästigung, dann ist diese Person erstmal ernst zu nehmen. Und klar kann, Sie haben das ja eben schon mal diskutiert, kann es sein, dass vielleicht in ganz wenigen Fällen das nicht so stimmt. Aber der erste Schritt wäre tatsächlich ernst zu nehmen, was gesagt worden ist, und keine Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben.
Ich setze das mal in Anführungsstrichen, aber sind Sie quasi Tätertherapeut im Sinne Therapeut des Bösen, der Bösen?
Nö. Nein, es sind nicht die Bösen, mit denen wir arbeiten. Die haben Böses gemacht. Und sie sind aber, es gibt eine breite Range von Menschen, die zu uns kommen. Und ich kriege die Frage häufig gestellt, wie kann man das machen, wie kann man mit solchen Leuten arbeiten? Und die Antwort ist immer, die sind nicht so anders als der Querschnitt der Bevölkerung. Was es aber ja auf der anderen Seite irgendwie so tragisch macht, dass die Bevölkerung tatsächlich irgendwie immer so die Monster irgendwo vermutet und deswegen gar nicht so genau hinguckt, weil bekannt ist, die meisten, 85%, glaube ich, hat der unabhängige Beauftragte für sexuellen Kindesmissbrauch jetzt gerade nochmal rausgegeben, also Herr Röhrig, der beim Familienministerium angesiedelt ist, 85% finden im sozialen Nahfeld statt von sexuellen Übergriffen. Das wäre also Familie, Schule, Betrieb und so weiter. Also so diese Triebtäter, Sexualmonster und so weiter, die vor allen Dingen in den Medien ja häufig auftauchen, die gibt es in der Realität total selten.
Wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn jetzt Erwachsene zu Ihnen in die Therapie kommen, die im Berufsleben letztlich sexuelle Belästigung ausgeführt haben, nenne ich es mal. Was passiert mit dem? Wie geht es danach weiter, wenn die die Therapie absolviert haben?
Also wo es da im Grunde genommen darum geht, wenn man Rückfälle vermeiden will, dann sorgt man sich darum, dass das Umfeld gut funktioniert, dass die zum Beispiel einen Job haben und dass die im Job auch weiterarbeiten können. Also was wir zum Beispiel auch schon gemacht haben, ist, dass wir auch Firmen beraten haben, wo es darum ging, beschäftigen wir den jetzt weiter. Also häufig ist so die Schnittstelle, wo es dann schwierig wird, ein neues Führungszeugnis wird gebraucht und dann steht da was drin. Und das kommt nicht so oft vor, aber tatsächlich haben wir das gemacht und dann aber tatsächlich auch in einer personellen Trennung, also dass nicht der Therapeut oder die Therapeutin, die mit dem Klienten arbeitet, sich dann mit der Firma zusammensetzt, weil es dann natürlich auch um Schweigepflichtgeschichten, also um Datenschutz und so weiter geht, sondern dass ein anderer Kollege, eine andere Kollegin sich mit diesem Betrieb zusammensetzt und sagt, so, was sind Ihre konkreten Befürchtungen und ist das realistisch? Also sagen wir zum Beispiel ein Logistikbetrieb, jemand, der in der Logistik im Lager arbeitet, ist der, wenn der wegen Missbrauchsabbildung verurteilt worden ist, ist da eine Gefahr da? Wahrscheinlich nicht. Und das haben wir einige Male gemacht. Das würden wir auch häufiger machen. Leider gibt es dazu nicht so oft die Nachfragen.
Das heißt, können dann Ihrer Erfahrung nach Klienten letztlich in Ihr altes Unternehmen zurückkehren oder ist das eher ausgeschlossen?
Also wenn tatsächlich das da bekannt geworden ist, dass es einen sexuellen Übergriff gegeben hat, dann eher nicht. Also dann ist das für die verbrannte Erde. Dann geht es natürlich auch um deren eigene Scham. Traue ich mich in so einen Kontext zurück. Aber häufig ist es auch so, also wir erleben das häufig bei Klienten, wenn die sich bewerben, also gerade auch in so einem Kontext, wo ein Führungszeugnis gebraucht wird, dass das für die schon nochmal so eine zusätzliche Bestrafung ist. Da gibt es ja das Urteil und da gibt es meistens auch eine Geldstrafe und so weiter. Und dann kommt aber diese Ebene dazu, dass sie eigentlich bei jedem Bewerbungsgespräch nochmal so durch eine Mühle durchgehen und da sitzen Leute und beurteilen das, was sie gemacht haben. Moment, was war denn das für eine Verurteilung? Nee, dann haben Sie bei uns keine Chance oder gehen Sie bitte raus. Also es kann sehr krass laufen. Also mir geht es da gar nicht um Mitleid mit diesen Klienten, sondern tatsächlich darum, das ist ein belegter Faktor für eine Verringerung der Rückfallwahrscheinlichkeit, dass die zum Beispiel einen Job haben und dass die in ihrem Leben einigermaßen klarkommen.
Herr Priebe, dann vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich.
Ich bedanke mich.
Danke. BRD unterstützt Mitarbeitende und Führungskräfte beim Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz mit dem Employee Assistance Program, EAP. Beschäftigte können sich hier per Telefon, übers Internet oder auch in einer persönlichen Individualberatung bei privaten wie beruflichen Herausforderungen Hilfe einholen. Mehr Informationen zum ERP finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.